haben wir eigentlich für heute eigentlich?
Wieso steht das? Sind wir eigentlich?
Sind wir eigentlich?
Ist eigentlich?
Was ist eigentlich?
Existenz ist eigentlich. Was haben wir heute?
Geschätzte ZuhörerInnen, wir wissen nicht, wo Sie uns gerade hören. Vielleicht zu Hause auf der Couch, vielleicht auf einer Yacht, vielleicht aber auch in einem Dschungel. Das wäre passend, nicht wahr, Thorsten?
Das wäre fast zu perfekt. Wer das ist, den Sie da hören, ob in Boot, Bahn, Bus oder brasilianischem Basecamp, sind Thorsten Kattke und
Rudolf Inderst, und wir sind die letzten Detektive.
Und das ist natürlich euer Podcast zur Sci-Fi-Noir-Krimi-Hörspielserie Der letzte Detektiv, die im Bayerischen Rundfunk in den 1980er und 1990er Jahren ausgestrahlt wurde. Und heute bewegen wir uns das erste Mal in die 1990er.
Ich fühle mich sehr Sci-Fi. Haben wir heute eigentlich Hausnachrichten?
Ja, wir haben Hausnachrichten eigentlich. Beginnen wir mit einer kurzen technischen, passend zum letzten Episodentitel Störfalle. Hat ein Störfall oder eine Störfalle unsere Folge leider fast unhörbar gemacht. Da gab es einen Software-Bug in der Software, die exportiert, also unser geschnittenes Podcast, großartiges Folgen-Konvolut, quasi hörbar macht für euch. Zum Glück konnten wir das umgehen und haben ein Workaround gefunden, und hoffentlich finden da die diversen Programmierenden bei Firmen, die mit A anfangen, noch irgendwann eine permanente Lösung.
Also das konnten wir beheben, das ist wahr, aber dann erreichte uns leider noch eine sehr, sehr, sehr traurige Nachricht.
Ja, in der Tat, Michael Koser, der Meister des Kriminalhörspiels und selbstredend der Schöpfer von Jonas und Sam und so vielen anderen, verließ uns mit seinem unvergleichlichen Erbe an fesselnden Geschichten und unvergesslichen Figuren. Sein kreativer Geist wird in den Wellen des Äthers und in den Herzen der Hörenden jedoch weiterleben. Der Podcast Die letzten Detektive zieht seinen Hut. Wir wollen in diesem Zusammenhang auch schon einmal vorankündigen, dass wir bald eine Sonderfolge zum Leben und Wirken produzieren wollen. Da sein Tod uns aber tragisch genau am Aufnahmetag der letzten Folge, die ihr gehört habt, überrascht hat, ist das noch nicht ganz spruchreif. Heute besprechen wir ganz regulär in der Abfolge des Podcasts und in der Abfolge der Serie Folge 17 mit dem Titel Euro-Dschungel. Starten wir mit der Kurzfassung. Was, Rudi, erwartet uns? Was sagt die ARD?
Die Arbeitsgemeinschaft der ... in jeder Sozialkundearbeit in der Schule eine wichtige Frage, die irgendwann gestellt wird. Babylon, Vereinigte Staaten von Europa, 3. Mai 2012. Jonas sitzt im Casablanca und nippt in einem synthetischen Whisky der Marke Mies und Teuer. Der Barkeeper knallt das Telefon vor ihm auf den Tisch. Für dich, Jonas. Am anderen Ende ist Martha, eigentlich solltest du diesen Namen sprechen. Du hast eine gewisse Expertise.
Ich habe eine gewisse Expertise, aber Jonas sagt ihn eigentlich richtig. Martha Toivonen. Also, beziehungsweise, wenn man es deutsch ausspricht, wenn man es quasi im Originalakzent aussprechen würde, wäre es eher so Martha Toivonen. Aber das reicht, glaube ich, dafür nicht.
Martha Toivonen. Und diese Martha möchte, dass er einen Auftrag für sie übernimmt. Die lebt im Golden Ghetto, einem abgesicherten Bereich für Spitzenkräfte, umgeben von jeder Menge Security. Aber sie hat auch eine Bank im Besitz, und zwar im Herzen Babylons, der immerwährenden Hochkonjunktur. Es ist die Europäische Depot- und Investmentbank. Es gibt einen Safe im Keller, einen begehbaren Safe, und der, den zeichnet aus, dass er offen und leer ist. Ratet mal, wer den Fall übernehmen soll. Ganz genau.
Philip Marlowe.
Ja, richtig. Jonas soll das übernehmen und dazu muss er später noch in den Südosten der Stadt. Wir werden das alles für euch aufdröseln. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Diesmal auch im Spiel die Mafia, aber mehr davon später.
Bevor wir aber gleich das Euro-Dschungelbuch aufschlagen, gleich noch eine Verlustnachricht für das Jonas-Versum. Diese ist allerdings schon etwas länger her. Alexander Malachowski, der Regisseur von Folge 5 bis 16 des letzten Detektivs, verstarb im Jahr 1989. Die Serie wechselte ab dieser Folge ihren Regisseur, und zwar war das ab dann Werner Klein, der Jonas bis zum Ende von Der letzte Detektiv weiter begleiten wird und der auch für die beiden letzten nicht mehr vom BR produzierten Abschlussfolgen verantwortlich zeichnet. Zu Alexander Malachowski nur noch mal kurz. Er wurde 1922 in Budapest geboren und war ab den 1950er Jahren in Westdeutschland sowohl Schauspieler als auch Regisseur für Film und Hörfunk und Fernsehen. Als Schauspieler sah man ihn zum Beispiel im Königlich-Bayerischen Amtsgericht, in Derrick und in Der Alte, aber auch in zwei Folgen von Meister Eder und sein Pumuckl, ebenso ein Münchner Original. Und mit dieser urbayerischen Produktion ist er auch beim Hörfunk innig verbunden. Er führte Regie bei 48 der Folgen, in denen Alfred Pongratz noch den Meister Eder sprach, und später dann bei der kompletten Reihe mit Gustl Beierhammer, also eigentlich mein Meister Eder, mit dem ich aufgewachsen bin. Dabei übernahm er auch immer wieder Nebenrollen in der Serie und er war auch zusammen mit Ernst Wendt Regisseur der deutschen Fassung von Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, auch bekannt als Per Anhalter ins All. Alexander Josef Malachowski verstarb am 30. November 1989 und ist im Münchner Waldfriedhof beigesetzt. Insofern bin ich da sicher mal an seinem Grab vorbeigekommen, denn einer meiner Lebensmittelpunkte in München war lange Jahre die Gegend ums Holzapfelkreuz. Also dem Waldfriedhof habe ich da den einen oder anderen Besuch schon abgestattet.
Mhm. Ja, einer der ganz großen Friedhöfe Münchens. Steigen wir in die Szenografie ein, steigen wir ein mit Szene 1. Wir hatten schon angedeutet, wir erleben einen Jonas, der in seiner Lieblingsbar Casablanca sitzt. Er ist diesmal vielleicht noch deprimierter als sonst. Von Anfang an wird klar, Jonas scheint diesen Tag und die Woche und den Monat und einfach die Welt aktuell zu hassen. Der Lauf der Zeit ist etwas Widerliches, er schiebt ein bisschen Blues. Er diskutiert und dann kommt auch noch dazu, dass der Besitzer des Casablanca, Jakob, der überlegt sich, ob er das Casablanca, die Institution, umbenennen soll und sagt, man müsse eben mit der Zeit gehen oder man müsse eben mit der Zeit gehen. Er schlägt ein paar Titel vor, ein paar neue Namen für die Bar. Alle finden natürlich keine Begeisterung bei Jonas. Er kann nur eins sagen, bah, was ist eigentlich los mit dieser Welt? Ich möchte eigentlich nur trinken, vor mich hin sitzen. Und wie bereits angedeutet, nimmt dann die Folge Fahrt auf, als das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt tatsächlich eher wie so ein typischer 90er-Jahre-Büroapparat eigentlich, finde ich. Hat wenig Sci-Fi, aber auch wenig Retro-Charme. Es ist irgendwie, dieses Klingeln in meinen Augen passt das und in meinen Ohren passt das überhaupt nicht. Aber wer bin ich?
Ja, es passt ja in die echte Welt des Jahres 2012 eigentlich ganz gut.
Ja, das stimmt. Am Telefon die schon erwähnte Martha Toivonen. Und die, wie wir schon gesagt haben, in Babylons Superghetto wohnt. Das Superghetto, darauf werden wir noch eingehen. Und die hat einen Job für Jonas. Und Jetzt ist aber so, dass offensichtlich Martha will Jonas gleich mal testen und sie sagt, natürlich könnte man ihnen sofort eine Passscheibe für das Ghetto, sonst kommen sie nämlich da gar nicht rein, hinterlegen am Eingang. Aber ihr erster Test, werter Detektiv, wird sein, dass sie es ohne diese Passscheibe ins Ghetto schaffen. Und daraufhin hat eigentlich Jonas keine große Lust, aber spätestens, als er feststellt, Jakob lässt ihn nicht mehr anschreiben, er gibt ihm keinen Kredit mehr.
Das ist der, wie man im Drehbuch Expertenkreisen sagt, Inciting Incident. Das ist nicht der Telefonanruf, sondern die Tatsache, dass Jakob ihn nicht mehr anschreiben.
Das stimmt. Genau, und jetzt tritt als zusätzlicher Motivationscoach auch noch Sam 2. Ihr wisst ja alle da draußen, der Quassel High-IQ-Rechner Sam. Da gibt es zwei Versionen davon, eine im Büro von Jonas und einen locker lässig am Handgelenk. Sam 2, der kleine Sam, gibt einen Motivationscoach und man kann es auf die Formel runterbrechen. Sportsfreund, geh arbeiten, du hast keine Kohle, das sieht nicht gut aus.
Ja, und wenn du weiter billigen Whisky in dich reinkippen willst, dann mach mal was. Ja, kurz noch zu Martha Toivonen. Ich spreche die jetzt ganz normal Deutsch aus. Als Finne musste ich da wirklich gleich mal aufhorchen. Das ist nämlich ein guter finnischer Name, der eigentlich hauptsächlich da verbreitet ist. Also gibt's nicht so viel woanders. Für mich funktioniert das auch genauso wie andere Namen, zum Beispiel Judith Delgado, als ein Fingerzeig Kosers auf diese Vereinigten Staaten von Europa, wo einfach Leute aus ganz Europa in Babylon landen und dann natürlich auch Namen haben, die da landen. Und das wird nicht weiter angesprochen, also das wird nicht weiter aufgedröselt, sondern das sind einfach die Vereinigten Staaten von Europa. Kosa hat ja immer so sprechende Namen und ich dachte auch, vielleicht hat er da irgendwie ganz klug geschaut, dass das auch wieder was bedeutet. Das passiert ja oft. Bin da so ein bisschen ins Leere gerannt. Martha heißt die Herrin oder die Gebieterin. Okay, kann man, wenn man unbedingt will, jetzt sagen, ja, Jonas Auftraggeberin ist seine Gebieterin. Ja, vielleicht. Toivonen kommt vom Wort für Hoffnung oder von dem männlichen Vornamen, der auf diesem Wort basiert. Aber eine Hoffnungsträgerin ist die Dame nicht. Also ich glaube, das ist einfach nur ein schön klingender Name, den man gebraucht hat. Und damit hat sich's dann auch. Martha Toivonen wird gesprochen von Cornelia Boye und deren Stimme kennt man durchaus aus vielen Hörbuchproduktionen und Hörspielen und vor allem in den 60er bis 70er Jahren Schauspielerin in Film und Fernsehen viel zu sehen. Sie ist auch inzwischen, wie ich nachgeforscht habe, Romanautorin geworden und macht Fotografien und alles mögliche. Also Cornelia Boye, hier eine kurze, kleine Rolle, knackige Rolle in der Jonas-Welt, aber eine durchaus umtriebige Dame.
Tja, vielleicht sollten wir mal eine Reise nach Finnland unternehmen und dort vor Ort eine Folge unseres Podcasts rekordieren.
Ich lade Sie gerne ein, Herr Indest. Wir nehmen das Podcast-Equipment mit.
Finnische Nächte, finnische Tage. Die Spezialausgabe der letzten Detektive.
Im Sommer ist das Gleiche.
Stimmt. Ja, okay. Jonas ist also jetzt eher schon bereitwillig an die bereitwillige Arbeiter. Und natürlich sagt er seinem Computer, okay, wir haben keine Passscheibe und müssen da trotzdem rein. Was können wir machen? Gib mir Tipps. Und das geht ihm auch nicht schnell genug. Und darum, das fand ich ganz witzig, gibt er den kategorischen Imperativ aus. Er nennt den kategorischen Befehl und gibt so den Immanuel Kant. Also Sam muss sich praktisch so verhalten, dass sein Rechnerverhalten jederzeit ein gesetzestreues Verhalten oder ein nachahmenswertes Verhalten auch sein könnte. Und Sam macht es relativ einfach, weil er immer noch einfach die Snitch ist, wie wir ihn mittlerweile kennen, ja. Der Hinterrücks, der Sam hat nämlich Kontakte, nach wie vor gute Kontakte zu Jonas Ex Judith. Er sagt, also wenn jemand so eine Passscheibe providen kann, um dich da reinzubringen, dann musst du dich an Judith wenden. Und Jonas, der sagt natürlich sofort, aus vielen Fällen gekränkter Ehre, gekränkten Stolz und Liebeskummer gleichzeitig, aber auch Sehnsucht. Er reflektiert ein bisschen über Judith und sagt, wie sehr sie ihn eigentlich über den Tisch gezogen hat. Und eigentlich war es dann doch ganz schön. Und naja, wie auch sei, sehr widerwillig ruft er sie an, meldet sich bei ihr. Und Judith, ich habe hier mehrere Ausrufezeichen, das sollte sofort, sie willigt sehr schnell, sehr bereitwillig ein und sagt,
oh, da ist alles überhaupt nichts im Argen, wenn die das tut. Das ist ganz normal.
Jonas, ich unterstütze dich doch immer bei deinen Vorhaben. Also ich bitte dich, ich werde gleich jemand vorbeischicken mit der Karte.
Ja, Inspektor Brock, ne, den wir kennen. Dann gibt's aber keine Szene dazu, sondern das wird jetzt einfach gesagt. Und genau. Dann steht Jonas vor dem goldenen Ghetto am Security-Portal.
Genau, und es wird nochmal ausführlich beschrieben. Die Gated Communities sind ja immer ein Thema, das wissen wir ja aus der Landscape in den Les Etats-Unis, wie der Franzose sagt. Und vor so einem riesen Ghetto, einem goldenen Ghetto, steht man jetzt, der goldene Käfig, also bewundert die Security-Maßnahmen. Man kann festhalten, dass der Trick mit der Passscheibe klappt, aber was hat Sam noch Jonas haben gewusst, dass Folgendes passiert, Doppelpunkt. Man erwartet von ihnen auch einen?
Ja, man erwartet einen Scan der Hornhaut oder, wie der Security-Bot es ausdrückt, einen Retina-Scan, was ich sehr lustig finde. Da wusste offensichtlich in ganz bei BR-Town niemand, dass man Retina auf Englisch auch Retina ausspricht und nicht Retina. Fand ich sehr lustig.
Was reimt sich auf Retina? Ah, FSK 18. So. Wie dem auch. Also gut, wie geht's? Thorsten, wie geht's weiter? Zurück zur Regie.
Zurück zur Regie. Ja, die Regie, ob sie jetzt, ob man ihr jetzt anlasten möchte, dass sie nicht weiß, dass Retina kein englisches Wort ist. Wir müssen mal über die Regie reden. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Mir ging das so, dass ich noch, bevor ich das wusste, dass die Regie gewechselt hat von Alexander Malachowski zu Werner Klein, dass das etwas anders klang. Die Musik ist irgendwie viel prominenter. Sie klingt nicht ganz so sphärisch. Sie klingt eher bodenständig 80er, 90er, als hätten sie ein bisschen mehr in die Musikbibliothek beim Bayerischen Rundfunk gegriffen. Die Effekte von Laserstrahlern oder vom E-Mobil, das wegfährt, das kam mir dann auch noch ein bisschen comichafter fast vor als in den anderen Folgen. Und mir kam es auch so vor, als hätte man Per Augustinski noch ein bisschen mehr freie Bahn gelassen, dass er sich etwas ausleben kann. Kann natürlich auch sein, dass er sich inzwischen da eingespielt hatte und einfach frei nach Schnauze gemacht hat. Der fühlte sich noch ein bisschen freier an als Sammy, mit viel Spaß am Spiel und am Wortspiel natürlich. Das war so, zumindest so mein Eindruck. Was meinst du?
Ja, ich finde es auch ganz gut, dass du das ansprichst und dass du das für dich so herausgehört hast. Mir fiel das auch auf in erster Linie bei der Musik tatsächlich, ja. Also, ja. Was geschieht nun in der Geschichte weiter? Also, Jonas hat sozusagen bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, mit welchen Tricks auch immer in dieses Golden Ghetto reinzukommen. Aber statt großer Begrüßungsszene und much respect gibt es einfach nur eine Martha, die ihn ganz schnell in Empfang nimmt, nachdem er bei ihr zu Hause geklingelt hat und sie sofort seine Stimme erkennt. Er macht zwar noch den alten, hey, ich bin gar nicht Jonas Drick, 1, 2, 3. Aber Martha durchschaut es natürlich. Ich vermute ja eigentlich, dass sie einfach eine Kamera an der verdammten Tür hat und gar nicht die Stimme erkennen muss. Gut, sie bittet ihn Platz zu nehmen in ihrem Vehikel und dann fahren die beiden nämlich schon in die Stadt. Es geht direkt, wie wir bereits angedeutet haben, zu ihrer Bank. In der Luxuslimousine, so sagt Jonas, geht die Fahrt dahin. Wir haben es mit der Europäischen Depot- und Investmentbank zu tun. Das ist eine kleine Bank, aber sie wird als durchaus exklusiv, illustrer beschrieben, klein, aber fein. Wie gesagt, sie ist Besitzerin und sie steht vor einem Problem, buchstäblich und sprichwörtlich, denn der Safe ist leer. Und Jonas, vorgeblich, müssen wir jetzt hier so foreshadowing-mäßig, vorgeblich wurde Jonas empfohlen, natürlich von dieser, wer erinnert sich nicht in den alten Folgen, an diese Damen, Business-Damen-Gilde, die in Babylon die Zügel in der Hand hat. Und von der wurde angeblich Jonas empfohlen, weil er schon anderen Fällen sich als sehr guter Detektiv herausgestellt hat. Und daraus leitet sie jetzt einen doppelten Auftrag ab. Erstens soll herausgefunden werden, wer hat den Safe geleert. Und der zweite Auftrag, vielleicht sogar noch schwieriger, das Geld soll zurückbeschafft werden. Und Jonas, gar nicht faul, macht sich sofort an die Arbeit und sie finden, Jonas und Sam, in Accordance sozusagen, finden ein Stück Papier am Boden, ein Fundstück, und er gibt bereits einen ersten Hinweis. Denn auf diesem Notizzettel ist eine Adresse zu finden oder ein Business ist dort zu stehen, so wie so ein typischer Hotelblock, den man mitnimmt aus dem Hotel, illegalerweise wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ist dort eben
auch. Kommt das Hotel an, würde ich sagen, oder?
Und ironischerweise, ein Ausrufezeichen, deckt sich, was auf diesem Zettel steht, nämlich die Dirty Dancing GmbH, das ist kurioserweise auch einer der beiden Großkunden. Und außerdem gibt es noch den Stim Shop Don't Worry Be Happy. Jetzt habe ich es natürlich umgedreht, muss man sagen. Auf dem Zettel steht der Stim Shop.
Ja. Genau, da steht Ori Appy oder so drauf. Und Jonas kann, und ich habe auch dann versucht, irgendwie rauszufinden, heißt das irgendwas? Muss man da irgendwie Buchstaben umdrehen? Und erst als dann der Stim Shop Don't Worry Be Happy genannt wurde, kam es mir, und auch noch mit Referenz auf den Hit, der damals ja noch etwas aktueller war, als es heute ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, bis wir dann wirklich da sind, was ist ein Stim-Shop? Also natürlich kann man da annehmen, das hat irgendwas zu tun mit Stimulation oder Stimulation, muss man ja wahrscheinlich sagen. dachte aber irgendwie eher an Drogen, aber das ist ja nicht, da kommen wir noch dazu. Und dann die Dirty Dancing GmbH, die alte, ja, abgehalfterte Stars irgendwie vermittelt, die so Oldschool-Sachen machen wie Hip-Hop, was ich sehr lustig finde, weil auf der einen Seite finde ich das sehr schön, dass man da also das, was gerade cool und hip ist in den 80ern, 90ern nimmt und einfach das so macht, wie es eigentlich immer funktioniert. Eine Generation später ist das alles irgendwie lame, dass man ein bisschen daneben gegriffen hat und das ganze Genre dann reinnimmt und nicht nur irgendwie bestimmte Arten oder bestimmte Performer aus dem Genre. Das liegt dann daneben, weil 2012, würde ich jetzt auch fast vermuten, gab es durchaus einige Rapper und Hip-Hopper, die in der Welt nicht nur alte Boomer begeistern konnten.
Ja, heute würde man da vielleicht mit ein bisschen Glück MC Hammer buchen können oder vielleicht einen abgehalfterten 50 Cent. Naja, auf jeden Fall. Warum ist es jetzt so interessant für den Fall? Weil Jonas fragt gleichzeitig auch, wer wusste denn, wie der Safe funktioniert oder wie ihre Sicherheitsanlage ausschaut? Und da weist ihn die Bankbesitzerin darauf hin, dass natürlich das Sicherheitspersonal existiert, klar, und sie selbst auch, weiß um die Technik dahinter, aber auch den beiden Großkunden, Dirty Dancing GmbH und dem Stim Shop, denen wurde das Sicherheitssystem auch vorgeführt. Das heißt, auch die hatten eine Ahnung, wie das ungefähr funktioniert. Und jetzt kann man natürlich eins und eins zusammenzählen und Jonas muss sich aufmachen in den wilden Südosten. Der wilde Südosten. Ich muss vorwegnehmen, ich finde es ja immer großartig, wenn neue Ortschaften, neue Topografie, neue Gegenden eingeführt werden.
Absolut, ja.
Worldbuilding ist immer super. Und auch hier ist es eben nicht der wilde Westen, das wäre viel zu einfach gewesen, sondern der wilde Südosten. Und man muss sich das so vorstellen, in diesem wilden Südosten, man benutzt das Wort Anarchie immer sehr leichtfertig. Gerade Politikwissenschaftler dreht immer gleich sofort die Dreadlock auf dem Rückenhaar um, wenn jemand von Anarchie spricht. Aber auch hier wird angeblich von anarchischen Zuständen gesprochen. Im Grunde ist es so ein, ich habe es mal notiert, als Reservat Light. Mhm. Also es ist ein bisschen mehr Ordnung da, aber auch nicht so viel mehr Ordnung. Ja, und in dieses Viertel, in dem praktisch sich der größte Straßendschungel, wenn man so möchte, aus ganz Europa befindet sich dort, als ob man praktisch die Natur sich, die kennt man ja von verlassenen Orten, da wo es die Natur, die die wiederholt ihren Platz und es gibt viele Schlingpflanzen. Es fährt auch keine Linie mehr hin. Wir haben ja dieses, vielleicht hat sie sogar an diese Geschichte gedacht, weißt du, die wir in München so gerne sprechen, urbane Legende, die stillgelegte U-Bahn beim Olympiazentrum.
Ja, was ist da eine Legende dran? Die gibt's doch. Die S-Bahn meinst du?
Du kannst doch jetzt keine Geheimnisse
verraten. Die S-Bahn. Die S-Bahn ist stillgelegt. Da ranken sich Legenden darum. Da ranken sich, ja. Leopold von. Waren wir? Ich dachte auch, ich fand das auch sehr interessant. Also, bin komplett bei dir. Worldbuilding und diese ganzen Sachen finde ich immer toll. Und mir kommt's so, nachdem wir dann irgendwie fast 20 Folgen dann mal gemacht haben, man braucht ja immer irgendwie so diese andere Welt, in der so ganz schön Joseph Campbell-mäßig der Held hineinschreitet, um dann verändert zu werden und dann wieder nach Hause zurückkehren kann. Mhm. Und irgendwie erfindet Kosa alle zwei Folgen eine neue andere Welt, in der die Dinge noch anarchischer und noch weniger kontrolliert sind als im korporatisierten Babylon. Also wir haben die Grauzone, wir haben das Reservat, wir haben im Mittleren Osten dieses Land da, das wie hieß denn das? Wo er die Terroristin getroffen hat. Und wir haben Costa Guana, wir haben diese ganzen Dinge. Und eigentlich geht es immer nur darum, wir haben dieses dystopische Babylon, was eh schon mega dystopisch ist und wo man eigentlich nicht leben will. Und es muss ja immer noch mal schlimmer werden, wo es Jonas dann hin verschlägt. Und da sind wir dann wieder.
Ja, das stimmt. Ja, Jonas ist nicht lange allein, denn drei Mutanten im Look der Marx Brothers stellen sich Jonas in den Weg. Immerhin fahren sie ein rotes E-Mobil. Das ist ja schon mal was. Hier ist jetzt natürlich so ein kleines Problem in der Rückschau natürlich, dass die drei wieder so eine komische, so eine Mischung aus, sie sprechen nicht fließend unsere Sprache. Mhm. Ergo müssen sie auch wirklich dämlich sein. Das ist natürlich eine Mischung, eine sehr kurz gedachte Mischung, aber sie reicht hier, um Klischees zu erfüllen. Naja, die Mutanten sagen oder fordern Jonas auf, sofort umzukehren. Er macht sich besser also auf den Rückweg, aber Jonas denkt gar nicht daran. Schließlich hat er ja seine Detektiv-Ehre, die wir schon
Er muss ja Dinge tun, genau. Ja. Diese Mutanten, ich möchte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Denn ich habe lange die Folge gehört und hatte nicht verstanden, welches Wort die da benutzen für die Mutanten, bis ich dann irgendwann mal drauf kam. Die sagen ja Chimps, weil Sammy dann irgendwann sagt, ne, Chimps als Gorillas benutzen. Und das wird nicht wirklich aufgeklärt, aber es wird irgendwie angenommen, dass man da vielleicht Schimpansen mit Menschen gekreuzt hat oder den Schimpansen irgendwie Sprachfähigkeiten aufgegeben hat, ne? Weil Schimpansen sind ja viel stärker als Menschen, aber kann man irgendwie so als Handlanger da einsetzen und dann als Marx Brothers anziehen, das war nicht so ganz klar. Ich habe dann irgendwann natürlich verstanden, dass diese Idee mit den Chimps auch zum Titel beiträgt, ne? Also die Chimps im Dschungel. Und ab dem Moment war es für mich leicht weniger problematisch im Sinne von, dass man da irgendwie rassistische Sachen bedient. Auf der anderen Seite, es sind halt Affen, die als quasi Untermenschen angesehen werden und quasi über die Mutantenschiene ist man dann doch wieder genau da, wo man eigentlich nicht hin will. Also mit dieser rassistischen quasi Unterordnung von Leuten, die zwar irgendwie in der menschlichen Gesellschaft drin sind, aber die dann da ausgeschlossen werden. Also diese ganze Sache, da bin ich bei dir. Das war mir auch in der Folge wieder sehr. Also ich verstehe immer, wo das herkommt, aber es hört sich dann immer sehr, sehr, sehr problematisch.
Ja. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht, ja. Ja, Jonas beschließt nun, diese drei Gegner, er möchte sie abschütteln. Und es ist ein, ja, vielleicht in der Welt von Jonas ist es eine Selbstverständlichkeit, es ist ein bisschen umständlich erklärt, jetzt für die Zuhörerinnen, was da passiert. Schließlich in der Echtzeit der Welt passiert das ja alles mit wenigen Schritten gefühlt. Man sprintet so dahin und versucht, die abzuschütteln. Jetzt passiert eigentlich ein technisch hervorragender Trick. Wer von euch Zuhörerinnen da draußen in Frankfurt wohnt, der erinnert sich vielleicht an dieses Renovieren dieses Altstadtviertels, das so in der Presse als Disneyisierung auch kritisiert wurde. Und Thorsten, du hast einige Gedanken zu dem Thema Theme Park und dazu gesammelt, was jetzt passiert.
Ja, es geht ja dieses Alt-Babylon wird erwähnt. Und Alt-Babylon wird dieses Mal, glaube ich, das erste Mal erwähnt in der Serie und ist nicht eine echte Altstadt von Babylon, also nicht so schön irgendwie Rotenburg ob der Tauber, sondern sind Holoprojektionen für die Touris. Das wird ganz klar gesagt. Netter Seitenhieb auch, beziehungsweise weiteres Worldbuilding. Jonas sagt, Touristen aus Großjapan. Das bedeutet, man könnte auch annehmen, der Zweite Weltkrieg ging vielleicht ein bisschen anders aus in dieser Welt. Also vielleicht hat Japan sein Imperium behalten oder hat sich's wieder angeeignet. Who knows? Interessant. Aber wieder haben wir so diese Idee von Themen und Themenpark und eben dem Echten, im nicht ganz Echten, also dieses Simulacrum, diese ganze Schiene, da kann man ewig lang drüber reden. Aber natürlich haben wir das wieder. Also das Thema ist irgendwie Themen oder Themenparks. Und das ist so die zweite große, kosische, immer wieder breitgetretene Thematik neben der Idee von, es gibt dann noch einen Ort, der noch anarchischer ist als der unsrige. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese ganzen schön kontrollierten, aber eigentlich ist ja auch alles daran nicht wirklich echt, weil es funktioniert ja nur, wenn Leute es wirklich so kontrollieren, Themenparks. Das ist ein bisschen so die Idee von, wir haben hier eine Wildnis und die Wildnis ist sich selbst genug, und in dem Moment, wo ich die Wildnis als Nationalpark bezeichne und darin eingreife, dass die Wildnis genauso bleibt, wie sie ist, ist sie ja eigentlich keine Wildnis mehr, sondern ich entscheide ja, was damit geschieht als Mensch. Und diese Spannung ist, glaube ich, immer wieder in dieser Welt drin. Und das gibt auch, finde ich, wahnsinnig viel Sinn, weil es ja eine dystopische Welt ist, in der Menschen konstant versuchen zu kontrollieren. Technik zu kontrollieren, andere Menschen zu kontrollieren, die Mutanten zu kontrollieren, was auch immer. Und es geht irgendwie ja immer nach hinten los. Also das ist, glaube ich, fast schon eingebaut in dieser cyberpunkigen Techno-Welt des Jonas-Versums.
Ja. Und Jonas selbst ist da auch nicht davor gefeit, habe ich den Eindruck, weil seine Mediennostalgie, sein Streben, sein Sehnen, sich Sehnen nach Detektivroman-Dasein. Das ist natürlich im Sinne auch ein solches. Es ist nur für ihn anders normativ geframed. Es ist natürlich,
Das ist super. Das finde ich eine super Beobachtung. Vor allem, wo er sich ja beschwert, dass das Casablanca umgenannt werden soll. Ne? Also, dass man ihm quasi sein filmisches Vorbild wegnehmen möchte.
Ja. Also dieser Trick, der gelingt, er funktioniert so, dass der also vermeintlich in einem Loch verschwindet, das die anderen nicht entdecken und sich dann wundern, wohin kann er nur verschwunden sein, und sich dann wieder auflösen. Und in der Sekunde kann natürlich können Jonas und Sam durch dieses Loch wieder zurück in den wilden Südosten gelangen. Und jetzt philosophieren sie so ein bisschen darüber, wer hat denn genug Power, praktisch diese Mutanten loszuschicken? Wer steckt hinter diesem Geldraub letzten Endes? Und sie kommen auf die sogenannte Kooperation zu sprechen, was im Grunde einfach ein Begriff ist für die Ex-Mafia. Kooperation ist einfach noch deutlicher auf, im Grunde auch so ein bisschen natürlich Cyberpunkisierung gemünzt, weil was sind diese großen Firmen denn selbst anderes als organisiertes Verbrechen, das die Politik in der Tasche hat? Ja? Und das ist auch genau der Grund, warum Jonas so ein bisschen skeptisch ist und sagt, ja, aber sollten die so eine kleine Bank, was haben die denn für ein Interesse an so einer klitzekleinen Bank? Die Summe ist auch nicht wirklich relevant, die machen doch ganz andere Umsätze. Alle Hörer jetzt, ich mache gerade das allgemein anerkannte Symbol, ich reibe meinen Daumen am Zeigefinger und simuliere unendlich viel Geld, das ich habe. Aber man kann sich gar nicht mehr lang drüber Gedanken machen, weil die drei Schläger, die sind wieder zur Stelle, die drei Mutanten. Und diesmal erwischen sie Jonas mit einem Knockouter und schlagen ihn bewusstlos.
Und da erkennen wir dann das erste Mal, was so ein Knockouter wirklich macht. Also der macht seinem Namen alle Ehre. Jonas fühlt sich, also es ist immer schön, es ist wieder so eine Szene, wo Jonas eine über den Dez gezogen wird und er dann irgendwelche, ja, Träume, die er hat in seinem Zustand des Genocked-Out-Seins uns mitteilt. Und natürlich wissen wir, das sind alles nur seltsame Träume. Und dann wacht er auf unter einer Straßenlaterne, die, wie er sagt, jemand zu einem Korkenzieher verdreht hat. Sehr schönes Bild.
Ja. Und nicht nur das, er wacht auf und stellt auch fest, oh Moment mal, woher kommt denn dieses Geld in meiner Tasche plötzlich? Und der Zuhörerin wird sofort klar, oh mein Gott, es ist kurz vor Anschwärzzeit. Irgendjemand möchte offensichtlich den Bankraub Jonas in die Schuhe schieben. Das sagt nämlich kein anderer als Introducing Max Medusa, ein hohes Mafiatier, das offensichtlich mit dieser Anschwärzung etwas zu tun hat, weil er sagt, also, da haben wir doch alles geklärt. Sie, Jonas, sind der Bankräuber. Der Beweis liegt praktisch in Ihrer Hand. Das ist die Bankrolle. Und wir können es am besten gleich hier erledigen. Meine drei Mutanten machen sie jetzt fertig und klopfen sie weich. Jonas hat nochmal Glück, wie so oft kommt das Glück von oben. Die Sicherheitsverwaltung, die lässt die Laser zirpen und zippen und Chefinspektor Brock ist wie bei dem Walkürenritt in Apocalypse Now zur Stelle und schießt. Und die Mutanten gehen im Laserfeuer natürlich unter. Allerdings, Max Medusa kann fliehen.
Mhm. Max Medusa, auch ein schöner, comichafter Alliterationsname. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr tiefer drüber nachgedacht, was Medusa jetzt bedeutet, ob der eine Rolle hat, die in der griechischen Mythos Medusa sich auch irgendwie wiederfindet. Ist, glaube ich, für diesen Fall auch nicht so wahnsinnig
wichtig. Ich glaube schon, tatsächlich.
Ja,
meinst du? Ich glaube schon. Man könnte zumindest mutmaßen, dass die Vielköpfigkeit natürlich etwas ist, was Max Medusa als Spiel hier spielt, gegenüber der, wie wir später rausfinden werden, gegenüber der eigenen Organisation.
Ja, also vielleicht repräsentiert auch die Organisation, die mehrere Köpfe hat. Kommt ja noch. Man weiß
maximale nicht. Anzahl von Medusen. Wie bei Max Headroom, es ist Max Medusa. Max Headroom übrigens der Serientipp, den ich immer wieder hier abgebe.
Ja, großartige Spät-80er-Serie, glaube ich. Die wirklich, also ich finde so von diesen Computergrafiken und was es da schon gab, echt ihrer Zeit voraus war. Also verrückt, was damals quasi schon ging. Also wenn man es gut gemacht hat, ne? Wenn man dann danach hinterschaut, wie viel davon wirklich computeranimiert war und nicht. Aber großartig gemacht. Also diese ganze Cyberpunk-Ästhetik natürlich eigentlich auch extrem verkörpert.
Ja,
wird gesprochen von Rainer Basedow und den kennt man eigentlich auch aus allen üblichen Polizeiserien. Das ist leider irgendwie so ein bisschen der Standardsatz bei allen unseren Schauspielern, Schauspielerinnen in diesen Hörspielen, dass man die hauptsächlich aus Polizeiserien kennt, weil irgendwie gab es ja nicht so viel anderes in den 70ern, 80ern. Den kennt man aber auch aus diversen Filmen, in denen er Synchronrollen hatte, zum Beispiel sehr prominent, das sind wir dann irgendwie wieder bei Disney, als Stimme des Warzenschweins aus Der König der Löwen. Und er war sehr aktiv in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Das ist eigentlich, wenn man aus München kommt oder auch überregional, eigentlich eine sehr bekannte Kabarett-Comedy-Truppe seit schon einiger Zeit. Und da spielte er unter anderem zusammen mit Jochen Busse. Und den treffen wir auch gleich, wenn es um den Folterarzt geht, da können wir dann gleich nochmal drüber reden. Das ist auch eine sehr schöne Rolle.
Das stimmt. Ja, also wir hatten gesagt, Max Medusa muss fliehen. Jonas steht jetzt ein bisschen rum, aber nicht lang, denn er wird von Martha abgeholt. Überraschenderweise saust sie vorbei, sammelt ihn ein und fährt ihn zu einem Hochhaus, wo sich Jonas auf ein bisschen Wartezeit einstellen muss, aber nicht lang. Zu nächtlicher Stunde schleicht dort kein geringerer als Kommissar Brock vorbei und liefert absolut stylisches Invader-Equipment, also von Infrarot bis Tarnmantel gefühlt, also das komplette Programm. Leider kommt es nie zum Einsatz, das ist ein bisschen schade, aber Hauptsache Staatsgeld.
Ja, das ist so irgendwie so entgegen der bekannten Chekhovs, Chekhovs Gewehr, das dann irgendwann losgehen muss. Nichts passiert wirklich mit diesem Equipment, außer dass es wieder zurückgeben muss. Spoiler Alert am Ende. Ja. Ablenkungsmanöver, würde ich fast sagen, storymäßig. Wir denken, die Story geht in eine bestimmte Richtung, aber sie macht einen ziemlich fiese Linkskurve und geht woanders hin.
Das stimmt. Es kommt dann raus, Jonas und Sam fragen sich natürlich, Rettung ist ja super von oben, aber wir haben natürlich die grundsätzliche Frage, woher wusste denn dieses, woher wusste Delgado und ihre Clique vom Sicherheitsbüro eigentlich, wo wir sind? Aha, die Passscheibe, die wir so freiwillig bekommen haben, die hat doch einen Transponder. Oh nein. Jonas tut ganz pikiert und schmeißt dann nicht nur die Passscheibe weg, sondern auch an seinem Equipment, das er bekommt, sieht er noch einen weiteren möglichen Transponder und schmeißt den auch weg oder reißt den auch runter. Da sieht man halt so ein bisschen Frust und Stolz treffen sich. Es ist nicht der cleverste Schachzug, wenn man gerettet werden möchte, aber okay, wie dem auch sei. Jonas und Sam machen sich jetzt auf. Es ist nachts zu diesem Stim-Shop. Und dort erleben wir jetzt eigentlich schon eine weitere große Vorwegnahme. Welt am Draht, würde ich sagen.
Ja, aber hallo. Aber sowas von.
Im Grunde ist dieser Stim-Shop, womöglich werden dort auch Drogen verkauft, weiß man nichts, nicht auszuschließen, aber das Kerngeschäft ist im Grunde das sich Einklinken in die Matrix, und zwar mit den ganzen Szenarien, die man speziell buchen kann. Es gibt wahrscheinlich auch grafisch ansprechende als weniger ansprechende, teure und billige Szenarien, in die man sich dranhängen kann. Und die Leute, die sich da dranhängen, das sind keine Junkies, sondern das sind Hypies. Hypies wahrscheinlich von?
Hypie.
Etwas einem Hype verfallen zum Beispiel, könnte man sagen. Ja, Hypies. Jetzt kommt dann so ein bisschen Downer. Jonas, achso, übrigens, erstens dieses Don't worry, be happy. Ist ja der Song von diesem Stim-Shop, aber der klingt einfach auch null wie das, ich glaube, das ist auf der Name, der Wiedererkennungswert, weil angeblich wird hier der Song doch dauernd wieder gesungen,
aber glaube, er klingt ganz anders. Ich glaube, die haben einfach die Rechte nicht gekriegt. Ja. Don't worry, be happy sagen und ein Lied mit diesem Namen machen, das nicht das gleiche ist, das alle kennen. Das ist der Hintergrund.
Also Jonas möchte sich natürlich ganz agentenmäßig einschleichen. Wir wissen ja, er hat durchaus Stealth-Erfahrung als ehemaliger Soldat im arktischen Krieg. Aber diesmal, die Tür geht auf. Es gibt einen Stunner. Sie sagen nicht Stunner, was sagen die?
Sowas,
aber er kann sich nicht bewegen. Das ist die Waffe. Er wird so wie Freezer, Stunner, so
Freezer.
Irgendwie so. Und ihm gegenüber, also wieder Max Medusa, der sagt, naja, sie wollten ja nicht hören, jetzt werden wir das Ganze eben doch vor das Komitee, das Mafia-Komitee, die Mafia-CEOs bringen. Seine beiden angesagten Schläger, die natürlich cool und easy heißen, also wie so eine 80er-Jahre-Eissorte aus dem Rewe-Regal. Und man beschließt im Grunde jetzt, erstmal wird Jonas verhört, in einen Verhörraum gebracht, wo auch die ganzen Mafia wichtig, Schachtelhuber und wichtigen Obersten sitzen. Und der von dir bereits angedeutete Folterknecht, den ich als Freelancer hier im Skript beschrieben habe.
Ja, vielleicht möchte er hat beratende Funktion. Ne? Er sagt ja, er hat kein Stimmrecht in diesem Gremium, genau, sondern nur beratende Funktion. Das finde ich auch übrigens schön, dieses Gremium. Das sind ja wirklich du hast jetzt Mafia-CEOs beschrieben, die Leute, die die Kooperation lenken. Ich glaube, es ist auch wieder ganz absichtlich, dass die Mafia Kooperation heißt, also wie eine Corporation, wie eine Firma. Und er sagt ja auch die Firma, wahrscheinlich auch Copyright Infringement für den gleichnamigen Roman, dass die auch genauso agieren wie CEOs, dass es da wirklich keine großen Unterschiede gibt zwischen organisierter Kriminalität und organisierter, legaler, ja, handelnder, also Marktwirtschaft in dieser Welt in Babylon. Das finde ich auch immer schön, wenn das so ein bisschen subtil, nicht subtil rübergebracht wird.
Absolut, ja. Das ist, die sind sozusagen in diesem Sinn dominierende MarktteilnehmerInnen. Mhm. Ja. Unter anderem, du hattest noch etwas notiert zu einer Stimme.
Ach ja, nur, dass Elisabeth Volkmann, die ist uns ja schon begegnet in Megastar, als Cora Caravan hier wieder auftaucht. Und ich dachte erst, Elisabeth Volkmann spielt mit. Wir haben irgendwie doch wieder eine Cora Caravan. Die haben sie irgendwie wieder da herangezogen. Nein, wir haben eine neue Rolle für Elisabeth Volkmann, die auch mit C im Nachnamen anfängt. Lucrezia Carnevale. Ich nehme an, die soll repräsentieren so ganz oldschool italienische Mafia.
Ja. Jonas sagt zu der ganzen Geschichte nichts, verweigert die Auskunft und jetzt überlegt man natürlich, okay, wie können wir dem das Geständnis entlocken? Also haben sie das Geld gestohlen, Jonas, oder nicht? Sagen sie es uns. Also man glaubt intern offensichtlich tatsächlich an diese Bankraubgeschichte immer noch. Und Max Medusa hat ja auch schon ausdrücklich mit mehreren Ausrufezeichen dafür gesorgt, dass der Rest seiner KollegInnen hoffentlich glaubt, dass Jonas wirklich hinter dem Bankraub steckt. Wir sind natürlich schlauer. Wir wissen ja, dass es nicht so ist.
Ja, und da muss ich ehrlich auch sagen, da ist für mich so ein bisschen ein Downvote in dieser Folge, dass die das einfach so gefressen haben. Also die große Kooperation mit allen ihren Milliardengeschäften und dann kommt da der Max Medusa und mit dieser Bankraubräuberpistole. Ich meine, man merkt so ein bisschen, dass die daran zweifeln, aber wirklich nicht genug, weil eigentlich, also natürlich, das Problem ist, also kurz gesagt, ich finde, der Plan ist relativ offensichtlich und sie hätten es rausfinden müssen. Das Problem ist aber, wenn der Plan relativ offensichtlich ist und sie schon rausgefunden haben, gibt's die Folge nicht, weil sie natürlich dann in den ersten paar Minuten Max Medusa gleich mal kaltgestellt hätten und dann wäre alles vorbei.
Stimmt. Aktuell scheint Max Medusa noch auf der Erfolgswelle zu surfen seines Planes. Jetzt kommt es aber so weit, dass wie wir später erfahren werden, aber ich glaube, das können wir an der Stelle ganz gut einbauen, dass Max Medusa natürlich kein Interesse daran hat, dass durch Folter ein nicht vorhandenes Geständnis herausgebracht wird. Auch wenn der freelancende Folterarzt sagt, den stecken wir einfach in die Matrix, und zwar in den Folterkeller der Inquisition. Hier müssen die Patres sozusagen ihrem Folterhandwerk nachgehen. Und trotzdem, obwohl Jonas auf der Streckbank praktisch ist, in seinem Sündergewand, packt er nicht aus. Wir sehen hier, dass Jonas doch ein ziemlich taffer Knochen ist, zumindest bei dem ersten Anflug Runde 1 der Folter. Da streckt er noch nicht die Waffen. Jetzt ist es so, dass Max Medusa diese Folterszene aber unterbricht, vorgeblich, um erstmal ihn zu befragen. Ja, Herr Jonas, jetzt haben Sie ja erlebt, was Runde 1 bedeutet. Wollen Sie nicht lieber auspacken? Jetzt wird die Angst in ihm wahrscheinlich schon größer, dass es nicht klappt, sein Plan. In der Zwischenzeit stellt Sam fest, er kann sich nicht in die Matrix einhacken. Also wie kann man dann praktisch für eine Pause sorgen oder eine sogar, dass sich Jonas eben nicht mehr unter Folter ein Scheingeständnis oder irgendwas Schlimmeres überlegen muss. Max Medusa gibt jetzt vorgeblich den Samariter und befreit Jonas aus der Matrix, aus dem Hauptquartier der Mafia und nimmt ihn mit auf eine kleine Fluchtroute.
Und zwar durch seinen eigenen Ausgang in diesem Mafia-Komplex, könnte man sagen, Mafia-Keller, in einen alten U-Bahn-Schacht, wo aber, wie er sagt, seit 16 Jahren keine Züge mehr fahren. Also auch in, da wird nochmal Bezug genommen auch auf die Aufstände 1996. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass da es seitdem dann keine U-Bahn mehr fährt, weil das wäre genau die, die 16 Jahre von 2012, doch, ja, ich rechne, ich kann, wenn es um die 90er geht, kann ich überhaupt nicht rechnen, weil die 90er fühlen sich immer an, als wären sie erst vor 15 Jahren gewesen.
Moment, genau. das war anders?
Genau, und dann kommen sie raus, und das fand ich sehr schön, da hat man gleich dem verstorbenen Regisseur ein Denkmal in Babylon gesetzt, am Malachowski-Platz, das ist die U-Bahn-Station, in der sie dann rauskommen, die eigentlich stillgelegt ist, aber das Licht brennt. Was ist da wohl los?
Ja, man könnte natürlich sagen, metaphorisch könnte man festhalten, hier ist zum letzten Mal richtig viel Action. Sie war stillgelegt, sie war so gut wie tot, aber heute erstrahlt sie nochmal in vollem dramaturgischen Glanz ein letztes Mal vielleicht.
Transit-Geeks freuen sich.
Das stimmt. hier möchte jetzt Max Medusa, der feststellt, verdammt, Jonas, du bist ja genauso clever, wie alle gesagt haben. Ich muss dich leider jetzt hier erledigen, weil Jonas hat diesen Plan durchschaut. Max Medusa möchte eigentlich, erstens sagt er, naja, der Bankraub, warum nicht? Bargeld ist ja immer praktisch, sie führen bestimmt ein teures Leben, und außerdem soll intern, Mafia-intern, noch die Konkurrentin Martha ausgestochen werden, denn die ist nämlich auch bei der Mafia angestellt. Geldwäsche par excellence, dieses ganze Bank ist nur ein einziges potentisches Dorf für Geldwäsche, und da ist schon die Waffe in der Hand, aber erneut Jonas, der glücklicher als die Dummheit es zulässt, Kommissar Brock und Judith retten Jonas. Da kommt fährt eine S-Bahn oder eine U-Bahn ein und herausstürmen die ganzen Sondereinsatzkräfte und wollen Max Medusa festnehmen. Aber das sind nicht die einzigen Zuschauer, denn wie sich herausstellt, ist weiter oben auf der Empore, sitzen die ganzen Mafia-Spezie und schauen schon runter und stellen fest, ah, als ob wir es gewusst hätten, diesem Schauspiel hier schauen wir zu.
Im Sperrengeschoss, wie es so schön heißt.
Lieber Staatsapparat, lieber Polizeistaatsapparat, überlass doch einfach Max Medusa uns. Wir werden ihm schon eine Spezialbehandlung angedeihen lassen.
Ja, da ist wieder, also diese Welt, die ist ja überhaupt nicht so wie unsere. Da sind Leute korrupt im Staatsapparat und da macht die Polizei manchmal, was sie will. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man in der echten Welt ist.
Meine Frage, Thorsten, jetzt hat doch Jonas alle Peilsender, hat er doch weggeschmissen. Also wie kommt das jetzt, dass es wieder eine Rettung gibt?
Ja, Callback. Und zwar Callback zur innigen Verbindung von Sammy und Judith. Das fand ich schön. Das hat mir schon eingangs gefallen, als das erste Mal erwähnt wurde, dass dass Sammy und Judith unter einer Decke stecken im letzten Fall. Das war schon im letzten Fall, oder? Ich bin
im vorletzten, glaube ich.
Was, im vorletzten sogar schon. Ich habe den Überblick verloren, man möge mich korrigieren. Das fand ich großartig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, lieb Jonas, du traust irgendwie niemanden, aber du traust Sammy und du traust Judith, wenn du sie fragst, dass sie dir eine Passscheibe übergibt. Bei der ganzen Sache hätte er irgendwie ahnen können, dass man ihm da trotzdem auf der Schliche ist. Man kann natürlich jetzt vielleicht auch annehmen, es gibt da so, dass das bewusste Hirn von Jonas hat das ignoriert, aber im Unterbewusstsein war ihm klar, dass er irgendwie Unterstützung braucht und dass er die auch bekommen würde, möglicherweise.
Ja, und was jetzt passiert, ist eine meiner Lieblingsstellen in der Folge. Alle ZuhörerInnen und ZuseherInnen, die sich vielleicht noch an From Dusk Till Dawn erinnern, die fantastische Samia Hayek, die tritt irgendwann, als es in dieser Vampirbar schon richtig losgeht mit der Action, stellt sie ihren Fuß auf die Brust von George Clooney und dann verwandelt sich ihr Kopf und dann sagt sie, in Zukunft wirst du mein Hund sein. Und since you will be my dog, your name will be Spot. Also sie macht ihn sozusagen, legt ihn an die Leine. Und was Judith jetzt sagt, ist, Jonas gibt noch ganz selbstbewusst und sagt, also ich habe dir jetzt schon wieder in die Hände was gespielt hier, ein großes Verbrechen für dich gelöst praktisch. Jetzt sind wir wirklich quitt. Und Judith sagt jetzt nur ganz cool und lässig, falsch, Jonas. Jetzt schuldest du mir nämlich was und ich werde es einfordern. Da hat sie ihn ganz schön rasiert.
Da leiten wir, glaube ich, auch was in die Wege, denn das muss man auch sagen, diese ganze Staffel, das ist ja die Euro-Staffel, wie man sie nennen könnte. Das ist jetzt, fängt mit Euro-Dschungel an und geht dann mit anderen Euro am Anfang habenden Folgen weiter. Das sind diese vier Folgen, also diese Staffel. Und die hängen auch irgendwie zusammen. Also da ist diese ganze Geschichte Jonas, Judith und der Staatsapparat und wer da mit wem und wer wem in die Hände spielt, kommt immer wieder raus. Und das werden wir auch in den nächsten Folgen, denke ich, sehen.
Ja. Wir machen jetzt einen letzten Sprung. Die Abschlussszene findet wieder in der noch, heißt sie ja so, Bar Casablanca statt. Jonas kann mal wieder ein bisschen zischen, hat jetzt wieder bis wieder liquide ein bisschen. Und Jakob möchte immer noch die Bar umbenennen, hat aber offensichtlich noch keinen endgültigen Namen gefunden. Und so schließt sich natürlich auch erzählerisch dieser Kreis. Es begann in der Bar und es endet auch genau dort mit der Diskussion über einen neuen Namen. Das heißt, wir können jetzt noch nicht ganz zischen, aber wir können zur Bewertung übergehen.
Ja, ich habe leider den Büro-Whisky hier im Bücherregal vergessen wieder. Vielleicht sollte ich das machen. Auf der anderen Seite sind wir ja eigentlich wirklich ja hauptsächlich Audio. Nehmt also einfach an, ich habe einen Büro-Whisky hier bei mir und würde davon ein paar Schlucke trinken.
Also, ich würde mal sagen, Jonas ist jetzt endgültig zum Spielball der systemischen Kräfte Babylons geworden. Mal gibt die Mafia den Ton an, mal ist es der Polizei- und Sicherheitsapparat. Ich denke, dass der letzte Detektiv und sein Freund Sam, die müssen sich jetzt mal wieder freischwimmen und proaktiv und eigeninitiativmäßig Kante zeigen. Als Freund der Topografie freut es mich sehr, wieder mit zwei neuen Gegenden konfrontiert zu werden. Und außerdem haben wir hier so ein bisschen Proto-Matrix-Filmatmosphäre. Das gefällt mir natürlich auch sehr. Insgesamt für mich sehr solide, eigentlich sogar knapp übersolide. Daher gebe ich 3,5 Flaschen Büro-Whisky.
Skoll. Ich schenke, glaube ich, noch ein paar Gläser mehr ein und ich habe mir das überlegt, gebe glatte 4 Flaschen. Der neue Regisseur mag hier und da mit der Musikauswahl etwas daneben langen, aber er macht seine Sache eigentlich von der ersten Folge an gut. Und Augustinski scheint noch ein bisschen lockerer zu agieren. Es sind in dieser Folge Dialoge und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Erinnerung wirklich an die Kindheit. Sammy ist groß, Sammy ist mächtig und dann sagt Jonas, wenn er auf den Stuhl steigt, 1,60 Meter. Also richtig blöde Karlauer Dialoge, finde ich spaßig, gefällt mir. Dann und wann muss ich allerdings wirklich zusammenzucken bei den rassistischen Klischees, die wir ja schon angesprochen haben. Und zum Abzug des letzten Sterns führt letztlich auch die wieder recht verwickelt gestaltete Geschichte, die sich irgendwie der letzten, in der auch Judith und der Staatsapparat und diese ganzen Dinge involviert waren, nicht gleicht, aber ihr doch relativ ähnelt. Und man sollte Jonas irgendwie schon zutrauen, dass er irgendwann mal versteht, wie die Sache läuft. Klar gehört das zum Genre, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich erkenne das auch an und irgendwie muss man ja auch seine Tropen aus quasi dividieren dürfen, damit man überhaupt dann so ein Genre definiert hat. Aber wurde mir so ein bisschen zu viel. Also, aber nicht wirklich viel zu viel, denn was die Folge wirklich war, ist kurzweilig. Ich habe zu keinem Moment irgendwie gedacht, oh Gott, und jetzt noch das und hier und, sondern es ging gut schnell durch. Es war flott erzählt und die SchauspielerInnen eigentlich alle große Riege und alle in guter Spiellaune, auch Jochen Busse, der eigentlich seine Standardrolle des leicht blasierten, gelangweilten Bildungsbürgers wunderbar ausgefüllt hat. Vier Flaschen, finde ich, kann man machen.
Tja, und jetzt wenden wir das letzte Wort wie immer an euch da draußen. Wenn auch ihr Fälle lösen wollt, ohne euch im Euro-Dschungel zu verlaufen, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Typischerweise wahrscheinlich Google oder Google wird ja jetzt zu YouTube, dann iTunes oder wie es früher hieß, iTunes. Heute heißt es ja Apple Podcasts. Ach, ändert sich alles. Und natürlich bei Spotify. Bei Spotify sind wir auch seit YouTube voll auf Podcast sitzt und wir da quasi im Podcast-Listing sind. Das hat so ein bisschen technische Gründe. Wenn ihr uns weiter aber sehen wollt vor unseren Schrankwänden mit oder ohne Büro-Whisky, dann schaut uns bei Spotify. Da sind wir auch videomäßig weiter zugange. Ansonsten sind wir in euren Ohren und freuen uns, da anzukommen.
Jawohl. Gesehen, gehört, geschrieben. Schreibt uns gerne Feedback an sam@dieletztendetektive.de oder schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive. Vor allem empfehlt uns weiter und noch ein besonderes Dankeschön an alle, die da aufgepasst haben und natürlich auch kommentiert haben, dass die letzte Folge eben diesen kleinen Audio-Glitch, diesen Hiccup hatte.
Genau, das ist mir lustigerweise dann gleich wieder bei einem anderen Podcast passiert. Also der Bug steckte im Exportprogramm.
Ach so.
und wir haben jetzt ein Workaround, das sollte nicht mehr passieren. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Sammy, mach die U-Bahn-Tür zu.
What? Okay. Zeigen Sie mir mal Ihre Fahrkarte.
Man könnte ja so Improv-mäßig irgendwie jedes Mal was anderes sagen. Ich meine, manchmal bietet sich's an. Sammy macht das E-Mobil auf. Nein.
Sammy schließt die Matrix an.
Sammy steckt den Folterhut auf. Okay, das wird nicht besser, glaube ich. Das war Euro-Dschungel. Eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive. Von Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2024.
Als alter Hypie drücke ich jetzt den Stopp-Button.
Hyper, hyper.
How much is the fish?
Dave? Dave from Sheffield. Das ist guter Lore. Also da musst du jetzt mal wirklich ein bisschen nachhören.
Okay.
Is it a bird? Is it a train? Is it Dave who's on the train? Nein. Is it a bird? Is it a plane? Is it Dave who's on the train? Irgendwie so. Hören Sie das mal nach. Großartige Musik aus diesen alten Zeiten der 90er Jahre.